bin ich jetzt schon seit 6 Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Was genau wir da machen, da werde ich gleich noch was zu sagen. Vielleicht noch interessant, ich komme aus nicht einem technischen Elternhaus, mein Vater ist Apotheker, also ganz untechnisch, aber mich hat es immer mehr fasziniert, wie Maschinen funktionieren, als wie der Körper geheilt werden kann. Deswegen bin ich nicht in die medizinische oder pharmazeutische Richtung gegangen, aber ich werde im Laufe des Vortrags doch mal eine Brücke schlagen zu dem, was ich zu Hause mitbekommen habe in dem Elternhaus meines Vaters. Wir haben nämlich in dem Haus der Apotheke gewohnt, von daher bin ich sehr intensiv mit dem Apothekerdasein konfrontiert gewesen. Ja, zum Christlichen Technikerbund bin ich eigentlich erst nach meinem Studium gekommen oder habe erst nach meinem Studium Kontakt gehabt, leider, vielleicht zu spät. Auch das ganz interessant, ich habe mal einen Artikel geschrieben für eine andere christliche Zeitschrift, Fest und Treu, wer von Ihnen die kennt, wo ich versucht habe, eine Brücke zu schlagen zwischen meinem fachlichen Hintergrund und dem Glauben. Und dann kamen Geschwister hier vom DCDW auf mich zu und gefragt, ob ich den nicht mal auch zur Verfügung stellen könnte, dass er im Fundament abgedruckt wird. Und so kam der Kontakt zustande. Und jetzt freue ich mich, dass ich schon zum zweiten Mal auf so einer Regionaltagung etwas weitergeben darf. Auch das nur kurz vorneweg. Ich werde manchmal hängen bleiben beim Sprechen, das werden Sie merken. Stören Sie nicht dran, ein sprachliches Handicap, mit dem auch ich klarkommen muss. Ich hoffe, dass Sie das nicht stört. Ja, der Vortrag heute steht unter dem Titel Selbstheilungskräfte in intelligenten Materialien. Ich habe gehört, der Titel hat im Vorfeld schon für Irritation gesorgt, denn Selbstheilungskräfte ist ein doch merkwürdig anmutendes Wort. Ich hoffe, dass ich das gleich erklären kann, wie es dazu kam. Ganz kurz, was erwartet Sie heute Morgen, zumindest bei diesem ersten Vortragsteil vormittags? Ich möchte zunächst etwas sagen darüber, was sind intelligente Materialien und wozu verwendet man sie? Dabei möchte ich einen Einblick geben in unsere wissenschaftliche Arbeit und ein Beispiel mit Hochspannung vorstellen, die elektroaktiven Polymere als adaptive Elemente. Was genau das ist, werden Sie dann gleich erfahren. Und dann möchte ich zu den sogenannten selbstheilenden Materialien kommen, Self-Healing Materials im Englischen, und die Frage stellen, können Materialien sich denn selber heilen? Und wenn ja, wie soll das funktionieren? Und schließlich möchte ich enden mit einem Ausblick und einem biblischen Bezug. Was hat das Ganze mit unserem Glauben zu tun? Was finden wir darüber in der Bibel? Und wie können wir das auch mit unserem Glauben über unseren Schöpfer in Beziehung setzen. Dass Sie schon mal einen groben Überblick haben, was Sie heute erwartet. Was sind intelligente Materialien? Man spricht von intelligenten Materialien, im Englischen smarte Materialien, smart materials. Es sind Materialien, die ihre mechanischen Eigenschaften verändern können durch eine äußere Stimulation. Und die Stimulation kann zum Beispiel durch Wärme geschehen, oder sie kann durch elektrische Impulse geschehen oder durch optische Aktivierung oder durch magnetische Aktivierung. Also Materialien, zum Beispiel magnetoreologische Fluide, mit denen wir auch arbeiten am Institut, die ihre Eigenschaft, ihre Zähflüssigkeit ändern, wenn man ein magnetisches Feld anlegt. Die werden dann auf einmal von wasserartig zu honigartig. Und das ist ganz nützlich, das kann man nutzen zum Beispiel in Maschinenbauteilen, Stoßdämpfern, um die Eigenschaften einzustellen. Aus der Schule kennt wahrscheinlich jeder das Bimetall, ein Metallverbund, der sich verformt, wenn er warm wird. Optisch aktiviert ist etwas exotisch. Unser Arbeitsschwerpunkt, und darüber möchte ich heute sprechen, sind die elektrisch aktivierten smarten Materialien, insbesondere die EAPs, elektroaktive Polymere. Jetzt habe ich gleich mal ein Beispiel mitgebracht. Hier ist ein einfacher Metallbalken, Metallstreifen aus Aluminium, und da ist ein sogenanntes Piezo-Element aufgeklebt. Das ist ein Material, was einen Zusammenhang zwischen mechanischer Verformung und elektrischer Spannung herstellt. Und deswegen gucken hier auch so elektrische Anschlüsse raus. Und dieses Material wirkt in zwei Richtungen. Zum einen kann ich, wenn ich jetzt eine elektrische Spannung hier anlegen würde, dieses Material sich verformen lassen. Also wenn ich hier eine Spannung anlege, verformt sich dieser Biegebalken fast unsichtbar, aber doch um ein paar Mikrometer und er biegt sich. Umgekehrt kann ich, wenn ich ihn mechanisch biege, an diesen Enden eine elektrische Spannung abgreifen. Also wir können das nachher mal ausprobieren und hier spielen. Wenn ich das hier biege und dann diese Kabel zusammenhalte, dann gibt es einen kleinen elektrischen Schlag. Ich habe hier auch meine LED angeschlossen, also man kann auch sehen, dass es dann blinkt. Auf die Distanz geht das jetzt nicht. Also das ist ein einfaches Beispiel für ein elektrisch aktiviertes, intelligentes Material. Es kann seine mechanischen Eigenschaften ändern und stellt einen Zusammenhang zwischen der mechanischen und der elektrischen Welt her. Wozu das Ganze? Es gibt den sogenannten Arbeitsbereich der Mechatronik. Und da kommt das Ganze her. Was man damit erreichen will, das will ich versuchen, an so einem einfachen Schaubild zu erklären. Auf eine mechanische Struktur, sei es ein Fahrzeug, ein Flugzeug oder eine Maschine, wirken Störkräfte von außen. Und diese passive Struktur, die antwortet auf die von außen einwirkenden Kräfte mit Lärm oder Vibrationen. Und die will man in der Regel nicht haben. Jetzt haben sich Wissenschaftler und Techniker schon vor vielen Jahren Folgendes ausgedacht. Die Techniker unter Ihnen kennen das aus dem Studium, einen Regelkreis, dass nämlich man an diese passive Struktur Sensoren anbringt, die die Bewegung messen, diese Information in einen Regler eingespeist wird, der Regler diese Information verarbeitet und auf Aktuatoren gibt. Aktuatoren sind Stellglieder, die Kräfte erzeugen können und diese Kräfte wiederum auf die Struktur aufgebracht werden. Und damit kann man erzielen, dass am Ende weniger Lärm oder weniger Vibrationen entstehen. So schön, so gut, das nennt man Mechatronik, zumindest etwas vereinfacht beschrieben. Hier eine Definition. Mechatronik ist eine interdisziplinäre Wissenschaft, bei der maschinenbauliche und elektrotechnische Aspekte miteinander kombiniert werden. Der mechanischen Struktur werden Aktuatoren, Sensoren und eine Regelung hinzugefügt, die mechanisch umgesetzte Funktionen ersetzen oder neue Funktionen ermöglichen. Also jeder, der mit dem Auto hierher gefahren ist, der hat ein hochkomplexes mechatronisches System bedient. Das besteht aus vielen solchen mechatronischen Regelkreisen. Der Forschungsbereich der Adaptronik, in dem ich tätig bin, der Bereich in dem Institut nennt sich Bereich Adaptronik, der geht einen Schritt weiter. Eine Definition, die mein Chef vor vielen Jahren mal veröffentlicht hat, lautet folgendermaßen: Adaptronik ist eine interdisziplinäre Wissenschaft, die selbst anpassende, also adaptive technische Struktursysteme beschreibt. Sie sind gekennzeichnet durch strukturkonform integrierte Aktuatoren und Sensoren auf der Basis von multifunktionalen Werkstoffen, die über eine geeignete Regelung miteinander verknüpft sind. Hört sich wahrscheinlich erstmal kompliziert an. Ich versuche es zu erklären. Also man bringt jetzt die Sensoren und die Aktoren nicht extern auf die Struktur, sondern versucht sie in die Struktur zu integrieren. Das heißt, die Struktur beinhaltet Sensoren und Aktuatoren oder sie beinhaltet sensorische und aktorische Effekte und was man außen braucht, ist nur noch ein Regler, der dann auch noch adaptiv ist, um sich anzupassen an verändernde Umgebungsbedingungen. Mit einem solchen adaptronischen System kann man noch stärker Vibrationen unterdrücken und sie ruhiger sein lassen. Und dazu braucht man eben Materialien, die selbst mechanische Eigenschaften haben, aber darüber hinaus auch noch sensorische oder aktorische Effekte haben. Also beides hat man bei so einem Piezoelement. Der sensorische Effekt ist, wenn es sich verbiegt, entsteht ein elektrisches Signal. Der aktorische Effekt ist, wenn ich ein elektrisches Signal aufgebe, verbiegt es sich. Das heißt, ich kann es sowohl als Sensor als auch als Aktor nutzen. Wir haben bei uns am Institut für Interessierte dann immer so ein einfaches Beispiel aufgebaut, so ein Balken, der eingespannt ist. Wenn ich den normalerweise so anschnipse, dann schwingt der relativ lange aus und man merkt das. Und wenn ich einen entsprechenden Regelkreis anschließe, dann schnipse ich den an und der schwingt einmal aus und bleibt sofort stehen. Weil die sensorischen Informationen so verarbeitet werden, dass der Aktor auf der anderen Seite entsprechende Gegenkraft aufbringt und das System stabilisiert. Also eine ziemlich clevere Idee eigentlich. Die Vision geht sogar noch weiter, dass man auch noch den Regler in die Struktur mit integriert, dass man von außen also nicht mehr noch einen ganzen elektronischen Rattenschwanz sieht, sondern dass das alles kompakt in der Struktur integriert ist. Das ist zumindest die Vision, die man hat. Das Ganze mal an einem Beispiel eines Fahrzeugs. Also hier wirken Störkräfte, das können Windkräfte sein, das können Anregungen von der Fahrbahn sein, das sind Umgebungsbedingungen, die auf eine solche Fahrzeugkarosserie wirken und sie antwortet mit ungewünschten Vibrationen, die einen als Fahrer stören. Der mechatronische Ansatz wäre jetzt, man bringt irgendwo einen Sensor auf und verarbeitet das Signal und bringt einen zusätzlichen Aktor auf, der Kräfte in die Struktur einleitet. Der adaptronische Ansatz geht ein Stück weiter. Man bringt Sensoren auf, die mit in die Struktur integriert sind, also zum Beispiel hier oben in den Fahrzeughimmel. Und auch der Aktor hier unten ist nicht mehr ein zusätzliches Bauteil, keine zusätzliche Komponente, sondern ist selbst ein Teil der Struktur und kann trotzdem auch aktorische Funktionen übernehmen. Wie kommt man überhaupt auf so Ideen oder was ist der motivierende Gedanke dahinter? Letztlich will man hier von der Natur lernen, denn die Natur oder die Schöpfung, wie ich als Christ glaube, ist selbst ein hochkomplexes adaptronisches System. Denn stellen wir uns vor, dieser Läufer läuft am Strand lang, dann bekommt er Informationen von den Fußsohlen, die als Sensoren dienen. Diese Information wird verarbeitet im Gehirn, in der Regelung könnte man sagen, und die Information, die er dort bekommt, hat Auswirkungen auf seine aktorischen Muskeln, also auf sein Laufverhalten. Wenn er zum Beispiel merkt, oh, jetzt wird es matschig, dann ändert er sein Laufverhalten und passt seine Muskulatur und die Steifigkeit seiner Muskulatur den veränderten Umgebungsbedingungen an. Und so ist die Vision der Adaptroniker, sollte ein Fahrzeug, wenn es merkt, oh, jetzt ändern sich die Umgebungsbedingungen, selbstständig auf diese Umgebungsbedingungen reagieren und entsprechend anderes Verhalten aufweisen. Also man kann, zumindest um sich das etwas anschaulich vorzustellen, Sensoren als Nerven bezeichnen. Regler ist bei uns Menschen das Gehirn. Die Aktoren sind die Muskeln und die passive Struktur, das sind unsere Knochen. Und tatsächlich beobachten wir solches Verhalten in der Natur, in der Schöpfung sehr häufig. Zum Beispiel gibt es Vögel, die beim Fliegen je nach Flugsituation und nach Strömungsverhältnissen die Rückenfedern hier aufstellen und ein anderes Strömungsprofil erzeugen. Also das, was beim Flugzeug durch mechanische Aktuatoren geschieht und die Landeklappen, die hinten mit großem Aufwand aufgestellt werden, das machen die, also hier verformt sich der komplette Flügel. Und das ist ein Arbeitsgebiet oder eine Motivation, das auch bei technisch realen Flugzeugen hinzukriegen, dass man eine flexible Haut hat, die nicht aus diskreten Klappen besteht, die auch wieder Probleme mit sich bringen, sondern dass man eine vollständig adaptive Struktur hat, die sich den Strömungsbedingungen selbstständig anpasst. Als Beispiel für solche aktiven Materialien möchte ich auf mein Forschungsgebiet eingehen, an dem ich jetzt schon seit ein paar Jahren arbeite, nämlich die sogenannten künstlichen Muskeln. Es sind Materialien, die man als dielektrische Elastomere bezeichnet. Weiche Materialien, die aber auch eine Kopplung zwischen elektrischen Signalen und mechanischer Verformung darstellen. Allein schon der Name künstlicher Muskel, der sich dafür etabliert hat, zeigt, dass es sich um technische Systeme handelt, die sehr dem biologischen Vorbild nacheifern. Also hier zum Beispiel von einem benachbarten Institut bei uns aus Darmstadt. Die haben so eine kleine Fliege aufgebaut und die Flügel sind aus solchen elektroaktiven Elastomeren aufgebaut und können sich bei elektrischer Stimulation zyklisch verformen. Jetzt für die Techniker unter Ihnen einen kleinen Einblick, wie das Ganze funktioniert. Jeder kennt aus der Schule und dem Studium einen sogenannten Plattenkondensator. Ein Plattenkondensator besteht aus zwei Elektroden und dazwischen einem Dielektrikum. Und zwischen diesen Platten kann man eine elektrische Spannung anlegen und dann erhält man einen Kondensator, eine Kapazität. Wenn jetzt dieses Dielektrikum in der Mitte nicht mechanisch da ist, sondern aus einem sehr, sehr weichen Material und zusätzlich die Elektroden weich, sprich flexibel sind, dann führt die Aufladung, wenn ich hier eine Spannung anlege, dazu, dass sich die positiven und die negativen Ladungsträger anziehen, kennt man, und dieses Material in der Mitte auseinanderquetschen. Da Elastomere inkompressibel sind, sprich volumenkonstant, muss es, wenn es sich zusammenquetscht, in der Ebene ausdehnen. Und deswegen vergrößert sich hier diese Fläche. Also man hat jetzt ein Material, was sich zusammenzieht, wenn ich eine hohe Spannung anlege. Die Spannungen müssen tatsächlich sehr hoch sein, so 50 kV pro Millimeter, also recht hohe Spannung. Weil die Spannungen so hoch sind oder das elektrische Feld, was man aufbringt, deswegen müssen die Schichten entsprechend dünn sein, damit die Spannungen in einem technisch handhabbaren Bereich liegen. Die alles dahinterstehende dominierende Formel habe ich hier hingeschrieben. Sigma ist der Maxwell-Druck, der entsteht, der mechanische Druck, der hier entsteht, zwischen diesen Platten, und der ist bestimmt durch Epsilon 0, die Dielektrizitätskonstante, die relative Dielektrizität des Mediums und dann dem elektrischen Feld zum Quadrat, sprich der Spannung, die anliegt, geteilt durch die Schichtdicke d. Der ganze Effekt ist quadratisch, das heißt, wenn ich es schaffe, ein doppelt so hohes Feld aufzubringen, habe ich einen vierfachen Effekt. Und deswegen lohnt sich der ganze Mechanismus nur bei sehr hohen elektrischen Feldern. Und das ist auch in der Praxis das große Problem, dass man sehr hohe Spannungen braucht, die nicht ungefährlich sind und nicht leicht zu verarbeiten. Also man sieht, dass man solche Aktoren erzeugen kann. Und man sieht schon, das hat was tatsächlich Muskelähnliches, wie die hier zucken. Um die Kräfte dann zu maximieren und die Wege zu erhöhen, kann man solche einzelnen Elemente stapeln, wie hier, schichtweise. Dann kriege ich insgesamt natürlich eine viel größere Verformung hin. Oder ich kann solche Folien auch rollen, zu solchen Rollaktoren, die dann eine Längsverformung bewirken. Als wir angefangen haben, uns mit der Thematik zu beschäftigen, vor 5 Jahren, haben wir auch erste Versuche gemacht. Das ist einer unserer ersten Prototypen, die wir gebaut haben. Ich habe den mal mitbringen dürfen. Ein solcher Rollaktor, der also nach diesem Prinzip hier aufgebaut ist. Wir haben eine dünne Silikonfolie genommen, die beidseitig mit einem leitfähigen Material beschichtet, aufgerollt. Und wenn man jetzt hier eine hohe Spannung anlegt, so 2000 Volt ungefähr, dann verformt er sich um ja doch ein paar Mikrometer. Da gab es doch etliche Probleme. Das hat dann doch nicht alles so gut funktioniert, aber man kann es immerhin sich nachher mal angucken. Aber man merkt schon, es hat eine gewisse muskelartige Konsistenz. Es ist also weich und muskelähnlich. Die Schweizer Eidgenössische Materialprüfanstalt EMPA, die sich auch mit dem Thema beschäftigen. Wir haben es geschafft, einen schöneren Aktor aufzubauen. Den habe ich deswegen mal mitgebracht, weil der funktioniert. Außerdem wollte ich hier nicht 2000 Volt hinbringen. Da sieht man, wie ein solcher Aktor funktionieren kann. Also über diese Kontakte hier, Schleifkontakte, werden hohe Spannungen angelegt, Wechselspannungen. Und dann sieht man, wie sich dieser Muskel verformt und auch sogar eine Last heben kann. Also wie ich finde, schon mal recht beachtliche Leistung. Wir haben, glaube ich, 2000 Schichten übereinander gestapelt hier, was eine sehr mühevolle Sache ist und auch letztlich dann nur funktioniert, wenn man die Herstelltechnologie beherrscht. Wir haben uns daraufhin überlegt, dass es gewisse Probleme gibt, dass nämlich man klassischerweise ein Material braucht als Elektrode, ich gehe nochmal hier zurück, ein Material braucht als Elektrode, das sowohl elektrisch gut leitfähig ist, um als Elektrode zu fungieren, als auch mechanisch sehr weich ist, weil es sich ausdehnen muss. Es muss ja diese Verformung mitmachen und deswegen muss man Materialien nehmen, die sich dafür eignen. Und da gibt es leider nicht sehr viele, denn typischerweise hat nur Metall richtig gute elektrische Eigenschaften, aber Metall ist im Vergleich jetzt zu weichen Elastomeren nicht weich genug. Sodass man hier Elektroden verwenden muss, die aus einer Paste bestehen, einer leitfähigen Schmierpaste, was aber auch wiederum viele Nachteile mit sich bringt. Und wir uns dann folgendes Konzept überlegt haben, nämlich Elektroden zu nehmen, die tatsächlich starr sind, aus Metall gefertigt sind, aber die Löcher aufweisen, sodass das Elastomer, was inkompressibel ist, in diese Löcher hineindringen kann. Das hat den Vorteil, dass jetzt die Fläche hier konstant bleibt und sich nicht ausdehnen muss wie bei diesem Entwurf. Also darüber könnte ich jetzt noch stundenlang reden, weil das mein Promotionsthema ist. Ich habe auch das mal mitgebracht. Also wer will, kann sich das auch nachher nochmal angucken. Das sind hier solche Elektroden, die eine ganz feine Lochstruktur aufweisen, also Löcher im Bereich von 100 Mikrometern. Und wenn ich die jetzt als Elektroden verwende, dann hat das Elastomer eine Möglichkeit, in diese Löcher sich hinein zu quetschen und kann dadurch eine Verformung ermöglichen, ohne dass es sich makroskopisch verformen muss. Ja, und wir hoffen, dass das ganz gut funktioniert. Wir konnten das auch schon ganz gut unter Beweis stellen.
Ja? Wie wird denn die Elektrode mit dem Elastomer verbunden? Ist das geklebt oder sind die Materialeigenschaften so gut, dass das alles sofort fällt?
Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder man schichtet sie nur aufeinander und sorgt durch eine mechanische Vorspannung dafür, dass sie in Kontakt bleiben. Oder Elastomere sind von Haus aus adhesiv, also gerade Silikon eignet sich da ganz gut zu, oder man kann sie auch ganz bewusst miteinander verkleben. Dann ist nur die Frage, was für einen Klebstoff verwendet man und wie genau bringt man das aufeinander. Aber man merkt das hier bei den Silikonen, die haften also ganz gut an sich selbst und auch an Metallen. Aber es ist eine interessante Frage und tatsächlich auch ein technisches Problem. Wir lösen es eigentlich in der Regel dadurch, dass wir eine mechanische Vorspannung aufbringen, durch eine externe Konstruktion, ja, also durch eine Membranfeder, die wir einbringen, dann noch zusätzlich und die das Ganze mechanisch vorspannt. Ja, hier habe ich mal so eine Elektrode mitgebracht als Bild und hier sieht man die mikroskopischen Löcher. Und dann auch so ein Aktor, wie er dann real aufgebaut ist, sodass, wenn man jetzt hier an diese elektrischen Anschlüsse eine Spannung anlegt, dieser Stempel sich hoch und runter verformt aufgrund der Stapelwirkung. Interessant bei diesem Ansatz finde ich, dass es letztlich dem natürlichen Vorbild, dem Muskel, noch näher kommt. Denn wie man aus der Biologie weiß, ist ein Muskel auch aufgebaut aus vielen einzelnen Deformationselementen, die dann in Reihe und in Serie geschaltet sind und damit eine makroskopische Verformung ermöglichen. Also wenn ich meinen Muskel bewege, dann setzt sich diese sichtbare Muskelbewegung aus ganz vielen kleinen Muskelbewegungen oder ganz vielen kleinen Verformungen mikroskopischer Natur zusammen. Also die Biologen könnten das jetzt besser erklären, wie genau das funktioniert. Man hat auf jeden Fall diese Myosin und Aktin Filamente, die ineinander geschoben werden und durch chemische Kräfte ineinander klappen. Ein sehr komplexer Vorgang, aber auch eine makroskopische Verformung erzielen. Allerdings, wenn man das mal rein technisch miteinander vergleicht, wird auch in Größenordnung noch höher liegen, was die Verformbarkeit anbelangt, als was wir bei künstlichen Muskeln hinkriegen. Und auch die Krafterzeugung liegt in etwa in dem Bereich, wie wir es hier technisch hinkriegen. Aber man muss bedenken, dass die Ansteuerspannung natürlich wesentlich niedriger ist. Also die Ansteuerspannung für den menschlichen Muskel, die liegt unter einem Volt. Und die ich für solche technischen Muskeln brauche, sehr viel höher, was die ganze Sache auch so problematisch macht und auch im Zusammenhang mit dem Menschen nicht ungefährlich macht. Also man versucht zum Beispiel künstliche Gelenke zu erzeugen für Prothesenbenutzer. Aber da ist natürlich die Schwierigkeit, niemand möchte mit einer Prothese rumlaufen, wo 2000 Volt am Start sind. Zumindest muss man das dann entsprechend gut schützen, um den Menschen vor diesen hohen Spannungen zu schützen, weil die lebensgefährlich sind. Also wir merken schon, durch den Vergleich mit den natürlichen Muskeln haben die technischen Muskeln eigentlich keine Chance. Ja, ein Anwendungsfall möchte ich auch vorstellen. Man kann solche Elemente nutzen, um eine Steifigkeit adaptiv einzustellen. Ingenieure kennen einen klassischen Zugdruck, eine klassische Zugdruckprüfung, in der eine Kraft aufgebracht wird und die Verformung gemessen wird. Dann kriegt man so eine einen Verformungsgraph, der, wenn ich den hier groß zoome, in dem Bereich eine lineare Steifigkeit angibt. Jetzt haben diese Elemente die Eigenschaft, dass je nachdem, welche elektrische Spannung ich anlege, sich diese Steifigkeit ändert und ich eine beliebige Steifigkeit einstellen kann in diesem Bereich. Also zwischen 0 Volt hier unten und zwischen 1700 Volt hier oben kriege ich eine Veränderung der Steifigkeit, also des Zusammenhangs zwischen Kraft und Weg. Und das kann ja für viele Anwendungen ganz hilfreich sein, dass ich ein Element habe, was ich rein durch ein elektrisches Signal umschalten kann in relativ weich und relativ steif. Also in einem Automobilbereich gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten, wo das attraktiv sein könnte, dass man zum Beispiel zwischen einem sportlichen Fahren und einem eher einem gemächlichen Fahrwerk umschalten möchte oder viele andere Möglichkeiten. Und auch das ist etwas, was wir natürlich als Menschen sehr gut kennen, dass wir innerhalb von Bruchteilen von Sekunden unsere Muskulatur umschalten können zwischen weich und hart. Also ich kann meine Muskulatur weich gestalten und kann sie aber auch durch eine entsprechende Aktivierung auf steif schalten, sodass sie sich nicht leicht verformen lässt. Stellen wir uns diesen Sportler vor, der hier versucht, Trampolin zu springen, und jetzt kommt ein böser Zeitgenosse und schiebt einfach das Trampolin weg. Wir können uns vorstellen, wie innerhalb von Sekundenbruchteilen seine Nerven, seine Muskulatur anders aussteifen werden, sodass er die Landung jetzt anders vollführt, als er sie vollführt hätte, wenn das Trampolin noch da gestanden hätte. Also wir Menschen sind in der Lage, sehr komplex adaptiv zu reagieren. Und solche Eigenschaften möchte man für technische Systeme auch erzielen, dass sie entsprechend reagieren können. Zum Beispiel ist bei uns am Institut ein Versuch gelaufen, dass ein Fahrwerk von einem Auto Sekundenbruchteile, bevor es zu einem Aufprallunfall kommt, sich in der Mitte aussteift und so die Kraft, die durch den Unfall eingebracht wird, um die Insassen rumleitet. Da braucht man eine entsprechende Sensorik und auch eine Aktorik, die sehr schnell reagiert. Aber dann kann man es tatsächlich erzielen, dass wenn der Aufprall Sekundenbruchteile vor dem eigentlichen Aufprall erkannt wird, dass dann die Struktur sich entsprechend aufsteift und die Kräfte, die normalerweise auf den Insassen wirken würden, in die Karosserie und letztlich um den Insassen herumgeleitet werden. Also man ist tatsächlich dabei, das zu implementieren und umzusetzen. Nun möchte ich auf die anfangs erwähnten Heilungskräfte eingehen. Interessanterweise spricht man nämlich bei solchen künstlichen Muskeln von selbstheilenden Elektroden. Das möchte ich erklären. Hier nochmal so ein Stapelaufbau von solchen dielektrischen Elastomeren. Wenn ich hier unten eine Spannung anlege, dann muss ich immer jede zweite Elektrode mit einem positiven und jede zweite Elektrode mit einem negativen elektrischen Potential ansteuern und dann entsteht zwischen diesen einzelnen Schichten ein elektrisches Feld. Also wenn das hier negativ ist, dann hier runter und dann hier hoch und hier wieder runter und hoch und runter und hoch. Und das führt dann dazu, dass dieser Stapel sich mechanisch verformt und eine Muskelkontraktion imitiert. Leider ist die Welt imperfekt und es gibt viele Imperfektionen, die in so einem Herstellungsprozess entstehen können. Angenommen, hier ist in dem Material ein klitzekleiner Lunker, irgendwie ein Luftbläschen oder ein Staubkörnchen, was sich in der Produktion hineingeschlichen hat. Und wenn wir bedenken, dass es hier sich um eine Schichtdicke von 50 Mikrometer handelt, dann kann da schon mal ein kleines Staubkörnchen großen Fehler bewirken. Wenn nämlich hier solche hohen elektrischen Spannungen anliegen und es eine Fehlstelle gibt, dann versagt das Material und es gibt einen elektrischen Durchschlag. Und das führt dazu, dass es einen Stromfluss gibt zwischen der positiven und der negativen Elektrode. Und dieser Stromfluss führt dazu, dass das elektrische Feld zusammenbricht und der ganze Aktor gar nicht mehr funktioniert. Und das ist natürlich ziemlich kritisch, denn es reicht ein kleiner Defekt aus, um einen kompletten Aktor zum Versagen zu bringen. Und das ist tatsächlich momentan eins der größten Herausforderungen und auch der größten Hinderungsgründe für solche Systeme, dass sie so sehr schadensanfällig sind. Und jetzt ist die Idee die, wenn man eine Elektrode hätte, die dann auch, wenn es hier zu einem Durchschlag kommt, hier lokal evaporiert, also irgendwie wegbrennt, sodass es dann auch hier gar keinen Stromfluss mehr geben kann, dann würde das elektrische Feld wieder entstehen. Das heißt, lokal in dem Bereich, wo es den Durchschlag gibt, würde der Aktor zwar nicht funktionieren, aber das macht in der Masse nichts aus und es würde trotzdem sich ein elektrisches Feld aufbauen. Also den Effekt, den kennt man bislang schon von Kondensatoren. Da wird das schon erfolgreich eingesetzt. Letztlich ist das hier nichts anderes, nur dass man spezielle Anforderungen an die Elektrodengestaltung hat. Interessant finde ich das nur deswegen, dass in der Literatur immer von selbstheilenden Elektroden die Rede ist. Denn genau genommen sind die Elektroden gar nicht selbstheilend, die heilen überhaupt nichts. Sie sorgen nur dafür, dass der Schaden, der hier entsteht, keine schlimmen Auswirkungen hat und dass die Schadensauswirkung begrenzt bleibt. Aber die Ingenieure sind trotzdem so stolz drauf, dass sie das selbstheilende Elektroden nennen. Aber das hat mich zumindest etwas hellhörig werden lassen und bin dem mal nachgegangen und war auf einer Fachtagung, auf einer Konferenz über smarte Materialien, die Smart-Konferenz, die jährlich irgendwo in Europa stattfindet. Und da hat dieser Professor aus Holland vorgetragen und der ist Spezialist auf dem Gebiet der sogenannten selbstheilenden Materialien. Und das fand ich interessant, denn er hat alle Ansätze zusammengetragen und untersucht, die solche Selbstheilungseffekte bei Materialien erzeugen sollen. Also ein ganz eigenes Forschungsprojekt oder ein Forschungszweig, der sich dort etabliert hat. Und er stellt verschiedene Mechanismen vor in seinem Buch, die solche Selbstheilungseffekte umsetzen. Und ein einfaches, aber wie ich finde sehr anschauliches Beispiel möchte ich gleich geben. Zunächst nochmal, wozu braucht man überhaupt Selbstheilung in technischen Systemen? Technische Systeme sind ähnlich wie bei Menschen, nämlich alterungsanfällig. Also wenn die Haut hier bei einem jungen zu Beginn des Lebens noch eine relativ hohe Performance aufweist, so führt es doch mit der Zeit zu Rissbildung und dann einer fortschreitenden Degradation. Und dann dringen auch noch aggressive Substanzen ein und irgendwann ist die Haut nicht mehr so ansehnlich. Also das gleiche Schaubild kann man für Materialien aufzeichnen. Zu Beginn des Bauteillebens haben Bauteile eine relativ hohe Performance, aber im Laufe der Zeit lässt diese Performance nach und es kommt aufgrund der hohen Beanspruchung und der zyklischen Belastung zu Rissbildung. Es dringen aggressive Substanzen in die Risse ein, die das noch weiter fortschreiten lassen. Und irgendwann ist ein Level unterschritten, ab dem ein Bauteil nicht mehr benutzbar ist. Also auch Bauteile haben eine gewisse Lebensdauer. Bei uns im Institut gibt es eine Abteilung, mit der ich wenig zu tun habe eigentlich, aber die sich speziell mit dieser Fragestellung der Lebensdauer, der Betriebsfestigkeit auseinandersetzt. Wenn man jetzt einen Schaden erzeugt, also eine hohe Krafteinwirkung, meinetwegen man fährt mit seiner Achse mal über eine scharfe Bordsteinkante und es gibt einen massiven Impuls, dann führt es dazu, dass die Schädigung hier spontan zunimmt und das Ganze schon auf einem weiteren Level unten weitergeführt wird und dann natürlich der Zeitpunkt, ab dem die kritische Performance erreicht ist, noch viel früher einsetzt. Also das Bauteil, was jetzt einmal in seinem Bauteilleben einen massiven Schaden erlebt hat, das hält deutlich weniger lange, als wenn ein solcher Schaden nie auftritt. Auch das ist, denke ich, nachvollziehbar. Wenn man jetzt ein heilendes Material hätte, also das sind aktuelle Materialien, ein heilendes Material würde, nachdem es diesen Schaden erlebt hat, wieder auf den Ausgangszustand, annähernd auf den Ausgangszustand sich hinheilen und hätte dann die ursprüngliche Lebensdauer, die unvermeidlich auch irgendwann zum Ende kommt. Aber zumindest hätte man es geschafft, im Vergleich zu dem herkömmlichen Material eine deutliche Erweiterung der Lebensdauer zu erzielen. Also das ist zumindest die Vision oder die Idee eines selbstheilenden Materials. Also nochmal zusammenfassend, durch Heilungseffekte könnten Materialien deutlich besser ausgenutzt und länger eingesetzt werden. Auch hier ist natürlich das große Vorbild die Natur. Aus der Sicht eines Konstrukteurs hat das folgende Bewandtnis und folgenden Hintergrund. In der Technik müssen wir als Konstrukteure hinsichtlich Schadensvermeidung konstruieren. Das heißt, wir müssen uns das Bauteilleben angucken und müssen überlegen, welche Schäden und welche Kräfte können während dieses Bauteillebens auftreten. Und auf diese Schäden hin muss ich mein Bauteil hin auslegen. Das heißt, ich muss auch die Spitzen, die in so einem Bauteilleben auftreten, auch wenn es nur sehr wenige sind, muss ich gedanklich mitnehmen und muss sagen, auch die muss ein solches Bauteil überleben können. Also wenn ich wieder an die Achse eines Fahrzeugs denke, dann muss der Konstrukteur mit einkalkulieren, dass der auch vielleicht fünfmal während seines ganzen Bauteillebens über eine massive Bordsteinkante fährt und muss das mit einkalkulieren. Und muss entsprechende Protektionsmechanismen einbauen, also irgendwelche Anschläge, die verhindern, dass dann die Schäden zu groß werden und muss hohe Sicherheitsfaktoren einkalkulieren. Also Sicherheitsfaktoren sind die Faktoren zwischen der maximal ertragbaren Last und der auftretenden Belastung. In der Natur, in der Schöpfung, finden wir ein anderes Konstruktionsprinzip. Dort finden wir nicht die Schadensvermeidung, sondern die Schadensbeherrschung. Also, es wird durchaus zugelassen, dass im Leben eines menschlichen Bauteils auch mal Überlasten auftreten. Aber das wird in Kauf genommen, das ist gar nicht so schlimm, denn diese Schäden können sich wieder heilen. Also, wenn ich beim Fußballspielen mir tatsächlich mal den Knöchel stauche oder einen Knöchelbruch sogar zuziehe, einen Knochenbruch zuziehe, dann wird das in Kauf genommen. Ich kann trotzdem mein Bein irgendwann wieder einsetzen, weil es nach einer Zeit lang heilt und wieder den ursprünglichen Zustand einnimmt. Das hat zur Folge, wir kennen das aus unserem Alltag, dass ein Schaden, der auftritt, gar nicht so schlimm ist. Also wir sind alle als Kind mal irgendwann runtergefallen, haben uns solche Wunden zugezogen. Es wäre dramatisch, wenn wir diese Schäden alle noch mit uns rumtragen würden. Wir wären ziemlich unansehnlich. Und wenn das so wäre, dann müssten wir uns massiv schützen. Also wir müssten jedem Kind gleich einen Helm aufsetzen, damit es ja nicht solche Schäden erlebt. Das brauchen wir zum Glück nicht, denn es gibt in der Natur, wie gesagt, Heilungsmechanismen, von denen ich selbst auch nichts verstehe, die furchtbar komplex sind. Da könnte mein Vater jetzt mehr zu sagen als Apotheker. Die aber dafür sorgen, dass Wunden einfach wieder heilen können. Sodass wir es mit einkalkulieren können, dass solche Schäden auftreten. Das ist zwar in dem Moment nicht schön, aber es ist aus Konstruktionssicht nicht dramatisch. Denn wir sind mit Heilungsmechanismen ausgestattet. Um das Ganze etwas mathematisch zu beschreiben und hoffentlich auch nachvollziehbar darzustellen, man spricht im Bauteilleben von der sogenannten Belastung, die mal mehr, mal weniger sein kann. Also hier zum Beispiel ein Ereignis, was für ein Bauteil eine hohe Belastung punktuell darstellt. Wenn man das mathematisch integriert, dann bekommt man die sogenannte Schädigung. Also die Schädigung ist das Integral über der Belastung. Das heißt, hier, wo dieser hohe Berg auftritt, da macht die Schädigung einen Sprung. Und irgendwann ist ein gewisses Schädigungslevel erreicht, bei dem ein Material bricht. Und das muss gar nicht mal bei einer besonders hohen Belastung sein. Wir sehen, hier reicht eine relativ kleine Belastung aus, und trotzdem versagt das Material hier, weil es aufgrund dieser aufintegrierenden Wirkung der Schädigung hier die Schwelle erreicht hat. Und das kennt man auch. Mir ist es einmal so gegangen, dass ich da beinahe selbst bei zu Schaden gekommen wäre, dass mein Sattel, ich bin früher mit dem Fahrrad immer zu dem Institut gefahren, und plötzlich völlig unvorhergesehen bricht mein Sattel und ich fliege vom Rad runter. In dem Moment war überhaupt kein Impuls oder keine hohe mechanische Belastung, aber es war einfach dieses Schädigungslevel erreicht, was dazu geführt hat, dass unvorhergesehen plötzlich in dem Augenblick, vielleicht bin ich über ein kleines Stöckchen gefahren oder habe irgendwie ungünstig mich bewegt, aber das hat gereicht, um das Fass zum Überlaufen zu bringen. Ich habe mir den Riss nachher angeguckt, also es war ein Riss, der schon viele Monate davor wahrscheinlich eingesetzt hat und immer weiter durch die psychische Belastung sich aufgeweitet hat. Und irgendwann ist der verbleibende Querschnitt so klein, dass es einfach reißt. Also mathematisch gesehen gilt, dass diese Schädigung abgeleitet nach der Zeit immer größer Null ist. Das heißt, diese Funktion, die wächst unaufhaltsam. Und wir können es gar nicht vermeiden, dass sie irgendwann diese Schwelle erreicht, weil sie immer eine positive Steigungsrate hat. Man könnte hier auch vom Materialgedächtnis sprechen. Das heißt, das Material merkt sich alles, was es in seinem Bauteilleben schon mal erfahren hat. Und alles wird aufsummiert und irgendwann sagt es, jetzt reicht's, jetzt gehe ich kaputt, mir ist es zu viel. Und die Idee wäre jetzt, und jetzt haben wir es mal etwas mathematisch formuliert, Materialien zu entwickeln, die eine negative Ableitung aufweisen. Das heißt, wo die Schädigung auch mal wieder runtergehen kann. Das würde helfen und davor bewahren, dass sie irgendwann diesen kritischen Punkt erreicht. Ich hoffe, das ist verständlich. Ein Ansatz, den dieser Professor vorgestellt hat, den ich ganz interessant fand, ist der sogenannte Ansatz nach Scott und White, schon 10 Jahre her, dass da erste Experimente zu gab. Hier hat man Kunststoff genommen und in diese Kunststoffe kleine Klebstoffkapseln eingebracht, die noch verbunden mit einem Katalysator eine Klebwirkung aufweisen. Wenn es jetzt durch dieses Bauteil einen Riss gibt, dann reißen diese Klebstoffkapseln auf, der Klebstoff läuft aus, verbindet sich mit dem Katalysator und es kommt hier zu einer Verklebung. Der Klebstoff vernetzt und 45 Minuten später hat man einen vollständig ausgehärteten Klebstoff und das Bauteil ist in einem gewissen Maße wieder einsetzbar. Also wir merken so ansatzweise einen Heilungsmechanismus imitiert. Es gab da Versuche zu, die habe ich nachgeschlagen. Da sieht man hier die ursprüngliche Belastung. Also die Ingenieure können damit was anfangen. Die wissen, dass das hier die Last und hier die Verformung ist, also eine Steifigkeitskurve. Hier kommt es zum Bruch, das Bauteil versagt. Die Kraft geht spontan runter und das Bauteil ist kaputt. Dann nach 48 Stunden Auslagern bei Raumtemperatur ließ sich das Bauteil fast wieder in den Originalzustand bringen und es zeigte, ja, nicht ganz so gut, aber doch eine zu 90% wiederhergestellte Performance im Vergleich zum Ausgangssystem. Also zugegebenermaßen ein sehr einfaches und akademisches Beispiel, aber es zeigt, dass grundsätzlich dieser Mechanismus funktioniert. Richtig, ja. Das ist genau der Punkt, auf den möchte ich jetzt auch noch zu sprechen kommen. Diese Gegenüberstellung, die habe ich bei dem besagten Professor in seiner Übersicht in seinem Buch gefunden. Also die ist nicht von mir ausgedacht, aber ich finde, sie ist sehr aufschlussreich, weil sie zeigt, wo die Gedanken der Wissenschaftler hingehen. Sie sagen nämlich, wo sind wir jetzt und wo wollen wir eigentlich mal hin? Was sind die Minimalanforderungen an ein selbstheilendes Material, die wir jetzt haben, und was wäre unsere Vision? Und da kommen wir genau zu dem Punkt, dass bislang dieses Material in der Lage ist, einmalige Schäden zu heilen. Aber Sie sagen, ideal wäre es natürlich, wenn ein solcher Schaden mehrmals geheilt werden kann. Denn was bringt eine einmalige Heilung, wenn ein solcher Schaden kurze Zeit später nochmal auftritt? Außerdem geben Sie zu, dass der Schaden nur teilweise geheilt werden kann, dass es aber ideal wäre, wenn ein Schaden vollständig geheilt werden könnte. Und natürlich können nur kleine Schäden geheilt werden. Wenn die Schäden zu groß sind, dann versagt der ganze Mechanismus. Und Sie sagen, schön wäre es doch, wenn auch größerer Schaden geheilt werden könnte. Außerdem wird zumindest bei einigen Materialien oder bei einem Ansetzen der Heilungsprozess von außen gestartet. Also man muss das Bauteil dann auslagern, man muss es warm machen zum Beispiel, damit der Klebstoff aktiviert wird. Und schön wäre es, wenn der Heilungsprozess vollständig automatisch starten würde, ohne äußere Einwirkungen. Das ist im Prinzip nochmal ähnlich. Es benötigt eine externe Heilungsunterstützung. Und schön wäre es, wenn der Heilungsprozess autonom ablaufen würde. Außerdem, auch das ist interessant, läuft der Heilungsprozess ja nur im unbelasteten Zustand ab. Also man muss das Bauteil dann weglegen und möglichst ruhig liegen lassen, damit der Heilungsprozess auch vollständig stattfinden kann. Das kennen wir von uns auch. Also wenn ich einen Knochen gebrochen habe, dann sollte ich das Bein ruhig halten, damit das ordentlich zusammenwachsen kann. Aber Sie sagen, schön wäre es natürlich, wenn auch ein Bauteil unter Last heilen könnte. Also wenn ein Flugzeugflügel während dem Flug einen kleinen Riss bekommt, dann kann der natürlich nicht notlanden, sondern dann wäre es ideal, wenn während des Fluges dieser Schaden geheilt wird und der Riss verklebt wird. Außerdem hat mit den bisherigen Ansätzen das geheilte Bauteil immer schlechtere Eigenschaften als das Ausgangsmaterial und ideal wäre es natürlich aus Sicht der Ingenieure, wenn das selbstheilende Material sogar noch bessere oder zumindest vergleichbare Eigenschaften hätte. Um das nochmal mit dieser Kurve darzustellen. Also momentan ist man so weit, dass man zumindest in sehr vereinfachter Form solche Kurven erzeugen kann. Ein einmaliger Schaden tritt auf, tatsächlich nimmt das Schädigungslevel ab und erst beim nächsten Schaden kommt es zum Versagen. Der Plan ist und die Hoffnung, Materialien zu entwickeln, die mehrmalige Schäden überleben können, aber natürlich unweigerlich irgendwann ein Schaden kommt, den sie nicht mehr heilen können und der dann zu groß ist. Und auch hier wieder die Vision und auch diese Grafiken habe ich aus dem Buch kopiert, sind also auch nicht auf meinem Mist gewachsen, dass ideales, selbstheilendes Material eine unendliche Lebensdauer bewirken würde, weil alle Schäden, die auftreten, sich selbst heilen würden. Also interessant, was für ein Anspruch, was für eine Anmaßung fast Wissenschaftler hier an den Tag legen und sagen, wir könnten ideal selbstheilendes Material schaffen, was ein Leben lang hält und alle Schäden, die es sieht, wegstecken kann. Auch dieses Bild habe ich noch aus dem Buch kopiert, denn auch das ist interessant. Natürlich, hier sieht man eine Mikroskopaufnahme von so einer Klebstoffkapsel, die aufgebrochen ist. Natürlich funktioniert dieser Prozess nur einmal. Denn wenn der Klebstoff dann verbraucht ist, dann ist er weg und aktiviert und kann nicht nochmal benutzt werden. Und man geht tatsächlich so weit, dass man denkt, man könnte ein Bauteil durch ein Netzwerk durchziehen, eine zentrale Klebstoffversorgung sicherstellen, sodass wie ein Netzwerk es an jeder Stelle des Bauteils immer wieder mit frischem Klebstoff nachversorgt wird, wenn es irgendwo zu Problemen kommt. Dann wäre man noch ein Stück weiter, denn dann könnte tatsächlich Schaden nicht nur einmal, sondern auch mehrmals geheilt werden. Und spätestens, wenn man dieses Bild sieht, dann wird man ja unweigerlich an die Natur erinnert und das, was wir in der Natur sehen, nämlich den Blutkreislauf des Menschen zum Beispiel oder jedes Blatt ist natürlich mit einem solchen Netzwerk versehen, aber auch die unbelebte Natur arbeitet ja mit solchen Prinzipien, dass es Netzwerke gibt, die Nährstoffe in eine ganze Region verteilen. Also spätestens an dem Punkt muss man ja sagen, da ist man ja sehr nahe dran, Ideen und Prinzipien der Schöpfung zu kopieren und nachzumachen. Und deswegen möchte ich jetzt zu dem letzten Punkt meines Vortrags kommen und etwas über unseren Schöpfer Gott sagen, der sich das Prinzip der Heilung ausgedacht hat und der eigentlich ein Patent auf diese geniale Idee besitzt. Wenn wir die Bibel lesen, oder kurze Zusammenfassung an der Stelle, ich hoffe, dass deutlich geworden ist, dass wenn wir mit offenen Augen durch die Natur gehen, wir merken, Heilung finden wir überall in der Natur und können wir als Ingenieure eigentlich nur sehr stümperhaft nachmachen. Es gibt zwar die ersten Bemühungen, aber letztlich ist das lächerlich im Vergleich zu dem, was wir jeden Tag in der Natur beobachten. Die Heilungsmechanismen, die wir dort erleben, sind unglaublich komplex und viel, viel schwerer nachzumachen, als wir uns das vorstellen. Aber Gott nennt sich in der Bibel der Heiland Gott. Ein Vers aus dem Titusbrief, wo Gott diesen Titel für sich in Anspruch nimmt. Als aber die Güte und Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien. Und so weiter. Gott wird als Heiland Gott bezeichnet. Heiland heißt der Heilende wörtlich. Auch wenn es ein etwas veraltetes Wort ist, finden wir es noch in vielen Bibelübersetzungen. Manchmal steht auch Retter, weil heilen und retten im Griechischen selben Ursprungs sind. Aber ich finde es schön, dass es sich doch in vielen Übersetzungen noch gehalten hat. Luther hat es schon so übersetzt als Heiland Gott. Einer, der heil machen kann. Also die Bibel stellt Gott vor als denjenigen, der die Kernkompetenz Heilung besitzt. Und ich hoffe, das ist bislang deutlich geworden, dass was Gott kann und was uns jeden Tag selbstverständlich ist, nämlich dass ein Schaden, der auftritt, einfach heilen kann, dass wir den in der Technik nicht imitieren können. Wer von uns käme auf die Idee, wenn er mit seinem Auto beim Einparken gegen Pfosten gefahren ist, das Auto in die Garage zu stellen, einen kalten Lappen draufzulegen und sagen, morgen ist alles wieder gut. Ich schaue mal, wie es weitergeht. Ich wünsche mir das manchmal, insbesondere bei meinem Computer, der ist gerade letzte Woche abgestürzt. Deswegen musste ich jetzt auch den für meine Frau hier mitnehmen, von meiner Frau mitnehmen. Ich habe den eingeschaltet und auf einmal war er kaputt. Habe ich mich so drüber geärgert, dass ich gedacht habe, naja, jetzt klappst du mal zu, lässt du mal eine Nacht lang schlafen. Vielleicht sieht die Welt morgen wieder anders aus, morgens wieder hochgeklappt, immer noch kaputt. Und ich fürchte, das wird so bleiben. Sodass ich ihn werde einschicken müssen oder so. Also Selbstheilung wünschen wir uns, auch bei technischen Systemen, aber es gibt sie in der Regel nicht. Jetzt will ich einen kurzen Exkurs und einen Gang durch die Bibel machen und aufzeigen, wo Heilung in der Bibel zu finden ist und was wir daraus als Christen lernen können. Was sagt uns die Bibel über unseren Heiland Gott? Eine Stelle, wo ganz am Anfang der Bibel sich Gott schon als Heiland vorstellt, finden wir in 2. Mose 15. Das ist die Szene, wo das Volk Israel aus Ägypten befreit ist und das Volk Israel jetzt dabei ist, durch die Wüste zu wandern. Und Gott führt das Volk an einen Ort, der heißt Mara, denn das Wasser dort ist ungenießbar. Mara heißt ungenießbar oder bitter. Und dort erlebt das Volk, dass es erst murrt und Mose dann ein Stück Holz nimmt, in das Wasser wirft und das Wasser wird wieder genießbar und das Volk kann trinken und Durst löschen. Also da ist etwas, was kaputt ist, nämlich Wasser, ungenießbar, unbrauchbar. Und Gott heilt dieses Wasser, indem er es nicht wegschüttet, ja, sondern indem er das Wasser wieder in Ordnung bringt. Also ein ganz anschauliches Beispiel für Heilung. Wenn was ungenießbar ist, dann müssen wir es in der Regel wegschütten. Also wir kommen nach dem Urlaub nach Hause und merken, da ist noch was Milch im Kühlschrank geblieben, die ist ungenießbar. Was machen wir? Wir müssen sie wegschütten. Gott geht anders vor. Er nimmt das Ungenießbare und macht es wieder genießbar durch eine Art Heilungsprozess. Und in diesem Kontext stellt er sich dem Volk Israel als der vor, der heilen kann. Er sagt, er schließt einen Bund mit seinem Volk Israel und sagt, wenn du, mein Volk, fleißig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hören wirst und tun wirst, was recht ist in seinen Augen, und seinen Geboten gehorchen und alle seine Satzungen halten wirst, so werde ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Auffällig ist hier, dass sich Gott schon als Heiland nennt in Bezug auf, ich werde die Krankheiten gar nicht erst auf dich legen. Also allein schon die Tatsache, dass Gott Krankheiten nicht auf uns legt, zeigt, dass er ein Heiland Gott ist, dass er heilen kann. Das gibt vielleicht einen anderen Blickwinkel auch darauf, wie und wo wir Gott als Heiland erleben. Denn das heißt, jede Krankheit, die wir nicht bekommen haben, oder wo wir überhaupt nicht merken, dass wir sie hatten, aber sie nicht uns infiziert hat oder sie nicht zum Ausbruch gekommen ist, auch das zeugt schon von Gottes Heilungsfähigkeit. Aber schön hier, dass Gott sich seinem Volk Israel als der vorstellt, der heilen kann. In manchen Übersetzungen auch, ich bin der Herr, der Arzt oder dein Arzt. Und dass Gott ein solcher Heiland Gott ist, ein Gott, der heil machen kann und der uns auch von Krankheiten heil gemacht hat, das ist ein Grund, wofür wir ihn loben sollen. Und das sagt das Alte Testament auch. Der bekannte Psalm 103, sicherlich kennen das viele auch als Lied, sagt, dass wir Gott loben sollen für seine Heilungsfähigkeit. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten, der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Also diese Erneuerung symbolisiert Heilung. Also wenn normalerweise Material altert, so zeigt Gott, dass er ein anderes Prinzip verfolgt, einen anderen Mechanismus hat, nämlich das Prinzip der Erneuerung oder der Heilung. Und interessant auch hier, werde ich gleich noch näher darauf eingehen, dass Heilung auch mit Vergebung von Sünde in Beziehung steht. Also Heilung und Sündenvergebung wird in einem Atemzug genannt und hat offensichtlich etwas miteinander zu tun. Eine Stelle ist mir vor kurzem aufgefallen, die etwas von Gottes Heilungsfähigkeit ganz plastisch dem Volk Israel vor Augen geführt hat. Nämlich als das Volk die Mauer unter Nehemia in Jerusalem wieder aufgebaut hat, da haben sie sich zu einem Festgottesdienst getroffen und haben Loblieder gesungen und wahrscheinlich haben sie dabei diesen Psalm 147 gesungen, der so anfängt, lobt den Herrn, denn es ist gut, unseren Gott zu besingen, denn es ist lieblich, es geziemt sich Lobgesang, der Herr baut Jerusalem, die Vertriebenen Israels sammelt er, der heilt, die zerbrochenen Herzen sind und ihre Wunden verbindet. Wir wissen aus der Geschichte des Volkes Israel, dass die Mauern total zerstört waren. Sie lagen am Boden nieder und es war ein einziger Schutthaufen. Und unter Nehemia hat das Volk mit Gottes Hilfe es geschafft, dass innerhalb von 52 Tagen, einer unglaublich schnellen Zeit, die Mauern Jerusalems wieder aufgebaut wurden. Und das entgegen allem Spott der Nationen um sie herum, die sie verspottet haben und gesagt, Jerusalem wird nie wieder aufgebaut werden, hat Gott demonstriert, dass er heilen kann. Und da läuft das Volk Israel jetzt in einem großen Dankgottesdienst über die wiederhergestellten Mauern und sie bestaunen, dass Gott aus diesen kaputten Steinen wieder etwas Funktionsfähiges gemacht hat. Und dann singen sie dieses Lied, der Herr baut Jerusalem und er sagt, und sie sagen, der da heilt die zerbrochenen Herzen. Und sie ziehen eine Verknüpfung zwischen dieser Heilung, die sie äußerlich sehen, jawohl, die Stadt ist wieder geheilt, die Stadtmauer ist geheilt, und auch einer inneren Heilung, nämlich die zerbrochenen Herzen sind. Also sie verstehen, dass diese äußere Heilung, die sie wahrnehmen und die sie sehen, auch gleichzeitig ein Sinnbild ist für eine innere Heilung, die Gott anbietet. Und dazu gibt es viele, viele Stellen im Alten Testament, die diese Heilungskompetenz Gottes darstellen und unterstreichen. Ich habe nur einmal herausgegriffen, der besonders eindrücklich ist, aus Jeremia, wo Gott zeigt, dass er nicht nur äußerlich heilen möchte, sondern dass er auch Beziehungen heilen möchte. Denn auch Beziehungen können kaputt gehen. Und insbesondere die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk war kaputt gegangen. Und er sagt, diese Beziehung möchte ich heilen. Und er verwendet den gleichen Begriff heilen, wie er sie auch für Krankheiten verwendet. Er schreibt, aber wie eine Frau ihrem Geliebten untreu wird, so seid ihr mir untreu geworden, Haus Israel, spricht der Herr. Eine Stimme wird auf den kahlen Höhen vernommen, es ist das flehentliche Weinen der Kinder Israel, weil sie ihren Weg verkehrt und des Herrn ihres Gottes vergessen haben. Hört um, ihr abtrünnigen Kinder, ich will eure Abtrünnigkeiten heilen. Er verwendet das Wort heilen in Beziehung mit Abtrünnigkeiten. Ihr seid abtrünnig geworden, ihr habt euch weggewendet von mir, wendet euch wieder um zu mir. Ich möchte diese Abtrünnigkeiten, diesen Bruch, der entstanden ist zwischen euch und mir, den möchte ich heilen. Und das ist ein Thema, was das ganze Alte Testament und letztlich die ganze Bibel durchzieht, dass Gott heilen möchte. Auch diese zerbrochenen Beziehungen zwischen ihm und uns. Und von dem Alten Testament verheißt er einen, der als der vollkommene Heiler auftreten wird, nämlich den Messias. Jesaja 53 spricht von diesem kommenden Messias. Er wurde durchbohrt, um unserer Übertretung willen, zerschlagen wegen unserer Missetat. Die Strafe zu uns zum Frieden lag auf ihm und durch seine Wunden sind wir geheilt. Also wird schon in Aussicht gestellt, es wird mal einer kommen, auch wenn das hier in der Vergangenheit formuliert ist, gilt es für die Zukunft, es wird einer kommen, der wird zerschlagen werden, der wird selbst Wunden zugefügt bekommen, aber mit dem Ziel, dass wir geheilt werden. Also Heilung soll dadurch geschehen, dass ein anderer zerschlagen wird. Und wenn wir dann das Neue Testament aufschlagen, dann werden wir förmlich erschlagen von Bibelstellen, die mit Heilung zu tun haben. Ich habe mal alle Stellen rausgeschrieben im Matthäus-Evangelium, die ganz nebenbei erwähnen, dass Jesus heilte. Also wir kennen die großen Heilungswunder, dass er Blinde geheilt hat, dass er den Lahmen geheilt hat, dass er den Aussätzigen geheilt hat. Aber häufig gibt es noch Stellen, die überlesen wir in der Regel, wo so nebenbei erwähnt wird, dass Jesus heilte. Also ich will die gar nicht alle vorlesen. Oder vielleicht mache ich es doch mal, um es eindrücklich wirken zu lassen. Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Die Kunde von ihm ging aus nach ganz Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die von mancherlei Krankheiten und Qualen geplagt waren und besessen und Mondsüchtige und Gelähmte und er heilte sie. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort und er heilte alle Leidenden. Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen.
Als aber Jesus es erkannte, zog er sich von dort zurück und große Volksmengen folgten ihm und er heilte sie alle. Und als er aufstieg, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Schwachen. Große Volksmengen kamen zu ihm, die Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere bei sich hatten und sie legten sie zu seinen Füßen nieder und er heilte sie. Und große Volksmengen folgten ihm und er heilte sie dort. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Also Matthäus 21, das ist schon die letzte Woche des Herrn und auch da tritt Jesus noch als der Heilende auf. Sein ganzes Leben war durch Heilung gekennzeichnet und wenige Stunden vor seinem Tod hat er die letzte Heilung bewirkt. Wer weiß, welche Heilung ich meine? Richtig, er hat das Ohr von Malchus geheilt. Auch das eine vollständige Wiederherstellung, die über natürliche Heilungsprozesse hinausgeht. Also alle, die ihn gekannt und erlebt haben, müssen beeindruckt davon gewesen sein, was für eine Heilungskompetenz er hatte. Eine Heilungsfähigkeit, Heilungskompetenz, die alles bisher dagewesene und Gesehene übersteigt. Und so ist es nur treffend, dass Petrus, als er seine Predigt vor Cornelius hält, das Leben des Herrn Jesus zusammenfasst mit diesen Worten: Jesus, den von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, wohltuend und alle heilend, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Das ist seine Zusammenfassung des Lebens des Herrn Jesus Christus. Er sagt, er tat wohl allen, die von dem Teufel überwältigt waren, und er heilte alle. Also Jesus Christus als der Heilende oder der Heiland. Euch ist heute ein Heiland geboren, hatten die Engel angekündigt und wir sehen tatsächlich, er ist als Heiland gekommen. Aber Jesus hat immer deutlich gemacht, dass seine Heilungsfähigkeit nicht nur eine Heilungsfähigkeit in Bezug auf körperliche Krankheiten ist, auch wenn er das sehr oft unter Beweis gestellt hat, aber dass es ihm eigentlich um eine andere Heilung geht. Nämlich um die innere Heilung und die Sündenvergebung. Ein Beispiel oder eine Geschichte, in der das sehr deutlich wird, ist die Geschichte von dem Gelähmten in Markus 2. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten, von vielen getragen, und da sie wegen der Volksmenge nicht an ihn herankommen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war, und als sie es aufgebrochen hatten, ließen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben. Einige aber der Schriftgelehrten saßen dort und überlegten in ihren Herzen: Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann denn Sünden vergeben als nur einer, Gott? Und zugleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten und spricht zu ihnen: Was überlegt ihr dies in euren Herzen? Was ist denn leichter zu sagen zu dem Gelähmten: Deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Gewalt hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Jesus benutzt diese äußerliche Heilung eines Gelähmten, um den Juden etwas deutlich zu machen. Und sagt, das, was ihr hier äußerlich seht, ist nur ein Beweis dafür, dass ich auch innerlich heilen kann. Und dass es mir eigentlich um diese zerbrochene Beziehung, um die Sündenvergebung geht. Also das, was wir in dem Psalm schon gesehen haben, wird hier deutlich. Es gibt diesen Zusammenhang zwischen der äußeren Heilung, die Jesus praktiziert hat und demonstriert hat, und der inneren Heilung und der Sündenvergebung. Und das ist wichtig, wenn wir die Bibel lesen und verstehen wollen, dass es Jesus Christus als dem Heiland, als dem Retter, um diese Art von Rettung und um Heilung geht. Auch wenn er sie uns plastisch unter Beweis stellt durch seine schöpferische Heilungsfähigkeit. Und so wird Jesus als Heiland bezeichnet. Dabei sind zwei Begriffe auffällig, oder es gibt zwei Zusammenhänge, in denen er als Heiland bezeichnet wird, nämlich einmal als der Heiland der Welt und als der Heiland des Leibes. Also die Welt umfasst die ganze Menschheit und der Heiland des Leibes, das ist nur alle, die an ihn glauben, die zu der Gemeinde gehören. Das Haupt der Gemeinde, der Heiland des Leibes. Also er hat eine Heilungsfunktion für die gesamte Welt, aber ganz speziell für die, die an ihn glauben, für die, die zu seiner Gemeinde gehören. Jetzt bin ich einmal diesem Wort Heiland nachgegangen, Also für die Griechisch-Experten, das heißt Sota auf Griechisch und wird je nach Bibelübersetzung mit Heiland oder Retter oder Erlöser, fehlt ein L, oder Erhalter oder Bewahrer übersetzt. Das wurde im Altertum oft für für den Heilbringer verwendet, aber durchaus auch für Ärzte, die körperliches Heil brachten. Und das kommt im Neuen Testament gar nicht so häufig vor, man kann das ganz gut abzählen. Also hier bei Lukas, da ist zum Beispiel die Ankündigung durch die Engel, euch ist heute ein Heiland geboren und so weiter. Und dann fällt auf, im Titusbrief, 6-mal. Der Titusbrief ist gar nicht so bekannt, relativ kleiner Brief. Und wenn man das Ganze jetzt noch mathematisch durch die Anzahl der Worte teilt, dann merkt man, der Titus nimmt irgendwie eine Sonderrolle ein. Lukas ist ja ein sehr langes Evangelium, da fällt das kaum ins Gewicht. Aber Titus, so ein kurzer Brief in der Bibel und dann 6-mal Heiland, das macht ja stutzig. Deswegen möchte ich abschließend etwas zum Titusbrief sagen und kurz den Hintergrund und die Botschaft des Titusbriefes vorstellen. Titus war ein Mitarbeiter des Apostels Paulus und Paulus hatte ihn auf Kreta zurückgelassen. Kreta, die bekannte Mittelmeerinsel, auf der Paulus wahrscheinlich während seiner letzten Reise, nämlich der Reise als Gefangener, Halt gemacht hat und dort eine Zeit lang wirken konnte und Gemeinden gegründet hat, wo er mitgeholfen hat, dass Gemeinden entstanden sind. Es sind in etlichen dieser Städte Gemeinden entstanden. Und jetzt muss Paulus weiterreisen, wahrscheinlich weil er als römischer Gefangener nach Rom muss. Und was macht er? Er lässt seinen Mitarbeiter Titus dort vor Ort zurück. Der soll die Arbeit fortführen. Und wenn man den Titusbrief liest, dann fällt auf, dass die Gesellschaft der Menschen auf Kreta nicht besonders rühmlich wegkommt. Sie wird nämlich als eine Gesellschaft beschrieben, die geprägt war durch Lüge, durch Faulheit, Ausschweifung, Zügellosigkeit, Unzucht, Seitensprünge, Alkoholmissbrauch, Gewaltschlägereien, Streitsucht, Ungehorsam gegenüber dem Staat und so weiter. Eine Gesellschaft, die unserer Gesellschaft vielleicht gar nicht so unähnlich ist. Also man könnte sagen, ein Umfeld, das irgendwie ein kaputtes Umfeld ist. Ein Umfeld von kaputten Menschen, die in kaputten Beziehungen leben, einer kaputten Gesellschaft. Und in diesem Umfeld waren Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Und es waren Gemeinden entstanden. Und dem Paulus ist es wichtig, dass die Arbeit fortgeführt wird. Und so ermahnt er Titus und sagt, deswegen ließ ich dich zurück auf Kreta, damit du, was noch mangelt, in Ordnung bringen solltest. Also es gibt da noch Schwierigkeiten und Probleme. Bitte wirke weiter und arbeite weiter. Und er stellt sich selbst im weiteren Verlauf des Briefes, in Kapitel 3, als einen vor, der Gottes Heilung erlebt hat. Und zwar schreibt er, in Kapitel 3, Vers 3, denn einst waren auch wir, bezeichnet sich selbst, ungehorsam, unverständlich, irregehend, dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Also eine Beschreibung eines Lebens, was auch in den Beziehungen, in dem sozialen Gefüge kaputt ist. Er sagt, auch ich war so einer, auch mein Leben war gekennzeichnet durch eine solche Schädigung und Zerstörung. Das Leben war kaputt, auch in Bezug untereinander. Einander hassen, verhasst und einander hassend. Und dann schreibt er, aber ich habe Gott als Heiland Gott erlebt. Nämlich als aber die Güte und Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete, das ist auch das gleiche Wort, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland. Er sagt, ich war auch so kaputt wie die Menschen, die bei euch sind. Auch ich habe Heilung erlebt, auch ich wurde erneuert und darf jetzt ein neuer Mensch sein. Also anders als in anderen Briefen, wo er sehr auf seine jüdische Vergangenheit eingeht, geht er hier nur darauf ein, dass auch sein Leben nach menschlichen Gesichtspunkten kaputt war und er Gott als Heiland erlebt hat. Und dann sagt er dem Titus, jetzt sitzen bei euch in den Gemeinden auch Menschen, die Gott als Heiland erlebt haben, die erfahren haben, dass Gott heil machen kann und dass er ihnen ihre Sünde vergibt. Und das ist die Botschaft, die auch bis heute noch für jeden gilt, wer zu Jesus Christus kommt, dem vergibt Jesus seine Schuld und er macht tatsächlich heil. Aber auch dieses äußerliche Leben muss heil werden. Und auch darum ist Paulus besorgt und sagt, wenn du in der Gemeinde arbeitest und wirkst, dann musst du auch dafür sorgen, dass das Leben der Menschen wieder in Ordnung kommt. Und deswegen zeige ich dir, wie du vorgehen sollst. Und er gibt ihm etwas an die Hand, was ein Heiland macht. Ein Heiland verabreicht nämlich ein Heilmittel. Und er sagt, mir zu seiner Zeit aber hat er, also Gott, sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir nach Befehl unseres Heiland Gottes anvertraut ist. Gott hat mir etwas anvertraut und das gebe ich jetzt weiter, nämlich die Predigt. Und so schreibt er viel in dem Brief darüber, dass Titus die gesunde Lehre weitergeben soll. Zum Beispiel 2 Vers 1, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Also du musst predigen und lehren und reden, das, was die Bibel sagt. Und dann wird auch das Leben der Menschen wieder in Ordnung kommen. Dann wird das heil und gesund werden. Und er sagt, du musst Älteste einsetzen, die in den Gemeinden Verantwortung übernehmen. Und die sollen solche sein, die fähig sind, mit der gesunden Lehre zu ermahnen. Die müssen wissen, wie sie dieses Heilmittel anwenden. Und die müssen es verabreichen und weitergeben, damit unser Gott als Heiland Gott erfahren wird. Auch hier ein kleiner Exkurs. Also dieses Wort, was dafür gesund verwendet wird, kommt auch auffällig häufig im Titusbrief vor. Und das ist meine abschließende Botschaft, dass die Bibel der Ort ist, wo wir Heilung finden und wo wir ein Heilmittel an die Hand bekommen, das Gott uns gibt, durch das er uns heil machen möchte für unser Leben. Und jetzt komme ich wieder auf meinen Vater zurück, der Apotheker ist und der mir einen alten Kupferstich gezeigt hat aus dem 17. Jahrhundert von Christopher Weigel, also wo die Apothekerzunft so dargestellt wird und dann ein schönes Gedicht darunter, hier in Altdeutsch, ich habe es mal für uns lesbar mitgebracht, gleich wie des Apothekers Haus dem kranken Leib teilt Mitteln aus, so ist für Schmerzen, die uns grämen, für Seelenleid, das uns befällt, ein Schatz von Mitteln aufgestellt in Gottes Wort, man darf nur nehmen. Nicht an der Rechtschreibung stören, das ist noch vor der Rechtschreibreform. Gott verabreicht ein Heilmittel in seinem Wort. Und wenn wir die Bibel lesen und wenn wir sie ernst nehmen, dann finden wir darin auch einen Schatz an Mitteln, mit denen Gott uns und unser Leben heil machen möchte. Und so schreibt er in dem Titusbrief, Gottes Gnade ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Das habt ihr erlebt. Aber sie unterweist uns auch jetzt in unserem Leben durch sein Wort, wie wir besonnen und gerecht und gottselig leben. Und wir werden einmal in der Zukunft Gott als Heiland erfahren. Und wir warten darauf, dass Jesus Christus wiederkommt und als Heiland erscheint. Also wir kennen Gott als Heiland in der Vergangenheit, der uns unsere Schuld und Sünde vergeben hat. Wir kennen ihn als Heiland in der Gegenwart, der uns hilft, jetzt ein gesundes und heiles und ihm wohlgefälliges Leben zu leben. Und wir erwarten ihn als Heiland in der Zukunft, dass er wiederkommt. Und damit möchte ich schließen mit der Frage, die Jesus stellt, willst du gesund werden? Und das gilt heute für jeden, der seine Heilung annimmt. Amen.
Ja, herzlichen Dank. Wir haben jetzt gleich Zeit, uns auszutauschen. Eine Anmerkung noch, was mir einfiel, über Smart Materials in der Bibel. Das ist also kein neuer Gedanke vom Fraunhofer Institut. Da steht nämlich über Mose und das Volk, die 40 Jahre unterwegs waren, was ganz interessant ist. Und ich habe euch 40 Jahre in der Wüste geführt. Eure Kleider sind nicht zerschlissen und deine Schuhe sind nicht abgenutzt an deinem Fuß. Das hat mich immer sehr beeindruckt, dass die 40 Jahre in der Wüste waren und die Materialien sind einfach heil geblieben. Das fiel mir jetzt so hin so ein in dem Zusammenhang. Smart Materials gibt es schon in der Bibel. Ich würde vorschlagen, wir singen jetzt einfach mal, wir haben lange zugehört, ein Lied. Vielleicht stellen wir uns auch dazu unter der Nummer 52. Ich singe dir mit Herz und Mund, wenn wir das jetzt singen. Und danach haben wir...